Fast überall in Europa stürzen führende Persönlichkeiten und die Nationen haben Mühe, sie zu ersetzen. Deutschland, Frankreich, Österreich, Spanien, Belgien und Rumänien haben derzeit alle ernsthafte Führungsprobleme. Wie geht es weiter mit dem führungslosen Europa? Das finden wir in der heutigen Ausgabe von Trumpet World heraus. Einige der wichtigsten Länder Europas vermissen derzeit ihre Führer. Die Regierungen stürzen. Es gibt Regierungen, die man als Zombie-Regierungen bezeichnen könnte, Regierungen, die alle Macht und alles Leben verloren haben, sich aber weiter abmühen. Oder es gibt Länder, in denen Wahlen stattgefunden haben und die sich nicht auf eine neue Regierung einigen können. Koalitionsregierungen und Probleme mit Koalitionsregierungen sind eine Tatsache in der europäischen Politik. Und in einer Union von 27 verschiedenen Nationen wird es irgendwo Koalitionsverhandlungen und Regierungsstürze geben. Aber ich glaube nicht, dass ich mich an eine Zeit erinnern kann, in der es ein so massives Führungsvakuum gab, das so weit verbreitet ist. Deshalb habe ich heute Josué Michels zu Gast. Wir werden das alles besprechen. Also, Josué, lassen Sie uns mit Deutschland beginnen. Die Regierung hat am Montag ihr Misstrauensvotum verloren. Das war keine Überraschung. Das war eine Art planmäßige Abstimmung. Aber offiziell ist die Regierung am Ende. Der Startschuss für Neuwahlen ist gefallen. Wie ist der Stand der Dinge dort?
Ja, das ist richtig und das ist ein ziemlich historischer Moment für Deutschland. Wir erinnern uns an die Weimarer Republik, der es nur eine Regierung nach der anderen gab und es war ein Misserfolg, der zum Aufstieg von Adolf Hitler führte. Nach dem Zweiten Weltkrieg erließ Deutschland einige strenge Gesetze, um eine stabile Regierung zu haben. Natürlich gab es in den nächsten Jahrzehnten ziemlich viele Langzeitregierungen. Einige regierten länger als 10 Jahre, wie Angela Merkel. Vielleicht zu lang für manche. Es war schwer, eine andere Regierung zu bekommen. Olaf Scholz war nur etwa da für 3 Jahre. Das ist sehr wenig im Vergleich zu anderen Führern in Deutschland. Und er musste sein Amt aufgeben, oder er wird es bald aufgeben müssen, er ist immer noch im Amt. Er hatte Probleme mit seiner Koalition. Und er hat nun das Vertrauen verloren, was nur so 3-mal in den letzten Jahrzehnten geschehen ist. Das ist also sehr selten, in einer solchen Situation zu sein. Das nächste wird sein, dass der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Entscheidung treffen werden muss, ob das Parlament aufgelöst werden muss. Dann wird er das Datum für die Neuwahlen festlegen müssen. Den 23. Februar.
Wir befinden uns in einer wirklich merkwürdigen Situation. Ich denke, wir werden später noch ein wenig über Italien sprechen. Aber wissen Sie, Ihr Punkt über Deutschland ist Stabilität gewohnt. Früher war es eine große Sache, die Anzahl der Ministerpräsidenten in Italien mit der Anzahl der Kanzler in Deutschland zu vergleichen. Und es schien, als würde Italien alle paar Monate eine neue Regierung bekommen, während Deutschland seine Kanzler für etwa ein Jahrzehnt behalten würde. Und jetzt sind sie in der Situation, dass sie diese vorgezogenen Wahlen haben. Das ist etwas, woran Deutschland nicht gewöhnt ist. Sogar die Verfassung ist so geschrieben, dass sie versucht, einen schnellen Regierungswechsel zu verhindern, wie wir ihn schon hatten. Aber auch in Deutschland sind wir schon eine Weile in dieser Situation gefangen. Ich glaube, es war nicht die letzte Wahl, sondern die davor, bei der sie 6 Monate brauchten, um sich auf Koalitionsverhandlungen zu einigen. Diese Koalition besteht aus 3 verschiedenen Parteien, aber vor allem sind es nicht 3 Parteien, die es gewohnt sind, zusammenzuarbeiten. Es gibt einige Parteien, die immer in einer Koalition arbeiten und keine Probleme haben. Da gibt es die Grünen, die Umweltausgaben wollen, die Sozialdemokraten, die Sozialausgaben wollen, und dann gibt es die Freien Demokraten, die keine Ausgaben wollen. In gewisser Weise ist es fast überraschend, dass sie es so weit geschafft haben. Sie haben so viel gestritten. Das hat sich also zerschlagen. Und ich denke, das Interessante im Vorfeld dieser Wahl ist, dass diese grundsätzliche Situation von ungünstigen Koalitionen und dergleichen keine Anzeichen für ein baldiges Ende zu zeigen scheint.
Ja, das ist Teil des Problems. Angela Merkel hatte eine große Koalition zwischen den Christdemokraten und Sozialdemokraten, die die größten Parteien seit Jahrzehnten waren, aber wir haben die Grünen-Partei und andere kleinere Parteien jetzt und zuletzt die rechtsextreme Partei, wie sie genannt wird, die Alternative für Deutschland, die konservativer ist und sich eigentlich von der christlich-demokratischen Union abgespaltet hat, weil es nicht mehr konservativ genug war. Und sie hat einige sehr extreme Ansichten in sich. Und dann gibt es noch eine andere Partei, die von der Linkspartei abgespaltet ist. Das Parlament ist also gespalten und mehr gemeinsame Strategien der Koalitionsbildung werden immer schwerer. Und ja, die nächste Wahl, sie sagen, wenn die FDP die Freidemokraten ins Parlament schaffen, was für eine Koalition werden sie dann haben? Wahrscheinlich werden sie eine Koalition mit der Christdemokraten haben, mit den Grünen, die gerade jetzt in der Regierung sind, und den Freien Demokraten, die auch in der Regierung sind. Sie werden also nur die Sozialdemokraten los und sie haben immer noch eine Dreierkoalition. Und es ist eigentlich ganz interessant, wenn das am Ende herauskommt, könnten sie im Moment gerade jetzt schon eine solche Regierung bilden, denn diese drei Parteien haben auch eine Mehrheit im Parlament. Wenn sie sich also darauf einigen, zum Beispiel zu sagen, wir wollen jetzt ein Misstrauensvotum. Nun, Scholz hat eine Vertrauensfrage gestellt. Das hat er verloren. Aber er wird bis Februar in dieser Position bleiben. Jetzt könnten diese anderen Parteien sagen, hey, es gibt einen Weg, einen Kanzler früher zu bekommen, weil wir ein paar Krisen haben. Ein paar Artikel, die etwas mehr am Rande sind, haben das besprochen und sie haben gesagt, es gibt einiges Gerede darüber. Und Merz hat gesagt, dass er diese Idee nicht sehr mag, aber er hat nicht absolut Nein gesagt. Was er also tun könnte, ist, die anderen Parteien hinter sich zu versammeln, die Grünen und die Freidemokraten, und ein Misstrauensvotum gegen Scholz zu stellen, was ihm zum Rücktritt zwingen würde, und so konnte man Merz einsetzen. Wenn sie also sehen, dass die Wahl so ausgeht, dass sie solch eine Koalition sowieso stellen müssen, dann sagen sie, wir haben bereits die Mehrheit, warum sollten wir riskieren, dass die extreme Rechte noch mehr gewinnt? Warum sollten wir Scholz bis Februar im Amt behalten? Warum nicht gleich im Januar aufhören und einen neuen Regierungschef erzwingen, bevor Donald Trump kommt, bevor es eine Einigung über die Teilung der Ukraine gibt? Es gibt Spekulationen. Merz hat das also nicht zuvor als Möglichkeit gesehen, aber die Umstände könnten sich ändern und das ist ein legales Verfahren, um Scholz viel früher loszuwerden.
Wenn sie das tun würden, gäbe es keine Wahl. Oder gibt es eine Möglichkeit, dass sie das tun und trotzdem eine Wahl abhalten und Scholz einfach loswerden aus der Rolle des Verwalters?
Scholz wird also abgesetzt werden, aber dann müsste die Wahl im September abgehalten werden, die reguläre Wahl. Also könnten sie die Neuwahlen vielleicht verhindern. Sie müssten mit dem Präsidenten zusammenarbeiten und dann gibt es etwas wie Notstandsregeln, um die Wahl zu verhindern. Aber das ist etwas weit hergeholt.
Das ist ein interessanter Punkt, denn es sieht nicht so aus, als ob sich die Dinge nach den Wahlen grundlegend ändern würden. Ich meine, die Sozialdemokraten werden nicht mehr die größte Partei sein. Und die große Veränderung, die zumindest die Umfragen im Moment vorhersagen, und wir sind noch 2 Monate vom 23. Februar entfernt. Das ist der Termin, den Sie für die Wahlen vorgesehen haben. Die Umfragen deuten darauf hin, dass die Alternative für Deutschland die zweitstärkste Partei sein wird, dass sie einen deutlichen Zuwachs haben wird. Sie würde ein Fünftel aller Sitze im Deutschen Bundestag erhalten. Und das große Problem dabei ist, wie Sie schon sagten, dass alle sagen, wir werden nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Und dann gibt es noch das Bündnis Sarah Wagenknechts. Wie ihre Partei, dieser Ableger der Linkspartei, dass viele Fraktionen sagen, wir werden auch nicht mit ihr zusammenarbeiten. Nun gut, aber jetzt versuchen sie mit nur 75% der Sitze eine Koalition von 50% zu bilden. Und das ist wirklich schwer zu erreichen. Es handelt sich also nicht um eine einmalige Krise, die dann behoben ist, wenn sich alle auf die Wahlen einigen und glauben, dass diese Wahlen alles lösen werden. Es ist also interessant zu hören, dass die Leute versuchen, noch vor den Wahlen Wege zur Lösung zu finden.
Ja, ist etwas chaotisch und kompliziert, aber wir erwarten, dass die Leute von der demokratischen Wahl abweichen, weil es den Leuten nicht gefällt, wie sie heutzutage wählen. Und sie versuchen immer öfter die Wahl zum Gehen. Und Herr Flori hat gesagt, dass ein starker Führer durch eine schwache Koalition an die Macht kommen könnte und nicht durch Abstimmungen, nicht durch die Wahlen. Das wäre also eine Möglichkeit für die Parlamentarier, einen Führer, einen Anführer zu ernennen, ohne dass das Volk darüber abstimmt. So könnten wir also etwas sehen oder vielleicht nicht. Aber es ist interessant, dass Menschen darüber sprechen, wegen der politischen Krise und wegen den globalen Krisen im Allgemeinen. Sie sagen, wir brauchen einen starken Anführer jetzt.
Ich denke, wir sollten uns ein paar Minuten Zeit nehmen, um über diese Prophezeiung zu sprechen. Wahrscheinlich sogar genau jetzt. Denn sie ist so zentral für alles, was wir gerade beobachten. Daniel Kapitel 8 und Daniel Kapitel 11 sind zwei Passagen, die wir häufig heranziehen, wenn wir über europäische Politik sprechen. In beiden Kapiteln gibt es Prophezeiungen, die Daniel geschrieben hat und die sich in der Antike teilweise oder in Form eines Mannes namens Antiochus Epiphanes erfüllt haben. Und so gut wie alle Bibelseiten, die man liest, sagen, dass diese Passagen so sehr mit Antiochus Epiphanes übereinstimmen, dass Leute, die die Bibel ablehnen wollen, behaupten, dass das Buch Daniel eine Fälschung ist und dass diese Passagen nach dem Leben von Antiochus Epiphanes geschrieben wurden, weil sie so sehr mit seinem Leben und seiner Amtszeit übereinstimmen, seiner Herrschaft, in der er in diesem seleukidischen Königreich in Syrien und im Nahen Osten regierte. Sie werden also sagen, dass das alles eine Fälschung ist, weil sie die Vorstellung nicht akzeptieren können, dass Daniel einen solchen Mann 200 oder 300 Jahre im Voraus so genau beschrieben hat. Aber Daniel sagt auch, dass der Schwerpunkt meiner Prophezeiung auf dieser Endzeit liegt. Und wenn man sich anschaut, was Jesus Christus selbst in Matthäus 24 gesagt hat, in der parallelen Passage bei Lukas, ich glaube, es war Lukas 21, sagt er, er geht auf einige der gleichen Passagen ein, die über denselben Antiochus sprechen. Und er sagt, nun seht zu, dass dies in der Zukunft geschieht. Und Jesus Christus schreibt mehrere hundert Jahre nach dem Leben dieses Antiochus. Die Prophezeiungen, auf die sie hier stoßen, haben also, wie Jesus Christus selbst sagt, auch eine zukünftige Bedeutung. Dass dieser alte Antiochus nicht das A und O dieser Prophezeiungen ist. Als Christen behaupten wir also, dass wir Nachfolger von Jesus Christus sind und dass wir den Worten Jesu Christi glauben. Jesus Christus selbst sagt, dass ihr darauf achten müsst, dass sich diese Prophezeiungen über Antiochus Epiphanes in der Zukunft erfüllen werden. Das sagt uns also, dass diese Prophezeiungen, die diesen Antiochus Epiphanes beschreiben, diesen antiken Anführer, diesen antiken Antiochus, nur ein Typus eines modernen Anführers sind, der kommen wird. Und Sie können sich einige der anderen Passagen ansehen, die wir wahrscheinlich etwas später betrachten werden, und Sie können aus diesen Passagen sehen, dass es um einen Führer geht, der in Europa auftauchen wird. In Daniel Kapitel 11 und Vers 21 geht es um Antiochus, dort heißt es, an seiner Stelle wird ein Verachteter aufkommen, dem die königliche Würde nicht zugedacht war, aber er wird unversehens kommen und sich durch Schmeicheleien des Königtums bemächtigen. Das bedeutet, dass sie ihm die Ehre des Königreichs nicht geben werden. Er wird es sich friedlich durch Schmeicheleien holen. Wenn man sich anschaut, was die ursprünglichen Worte hier bedeuten, heißt es, dass er nicht auf dem normalen Weg ins Amt kommt. Er erlangt es durch Schmeicheleien. Er erlangt es auf eine unregelmäßige, ungewöhnliche Weise. Und Herr Flurry sagt seit Jahren, dass dies der Grund dafür ist, dass komplizierte Koalitionsverhandlungen diesem Führer den Weg ins Amt ebnen könnten.
Er wird nicht durch einen, sagen wir mal, demokratischen Prozess an die Macht kommen. Er wird mit Schmeicheleien kommen und den demokratischen Prozess aushebeln. So steht es hier und vielleicht eine schwache Koalition ausnutzen. Aber er wird mit Schmeicheleien kommen. Gott sieht ihn also, nun, nicht so, wie die Menschen ihn sehen, aber er erlangt tatsächlich diese Macht, entführt diese europäische Supermacht durch Schmeicheleien. Er stellt offenbar eine Art kleine Koalition zusammen und kommt so an die Macht. Ich meine, er ist ungewöhnlich geschickt im Schmeicheln. Man muss schon sehr intelligent sein, um damit mit Schmeicheleien Leute in hohen Positionen täuschen zu können. Und das gelingt ihm prächtig. Er wurde nie in das Amt gewählt, aber er kommt hinein und erlangte die Kontrolle über all diese Macht durch Täuschung und Schmeicheleien. Denken Sie daran, dies ist ein Endzeitbuch und eine Endzeitprophezeiung. Es wird sich in dieser Endzeit wiederholen. Ein Mann wird kommen und durch Betrug und Schmeicheleien die Kontrolle über das Heilige Römische Reich und seine 10 Zehen oder 10 Könige erlangen. Und zwar nicht durch Wahlen, auch wenn das heutige System ist. Es wird nicht funktionieren. Er wird auf eine andere Weise kommen.
Und sein neuester Artikel dazu ist: Nach Trumps Sieg beobachten Sie Deutschland. In diesem Artikel erfahren Sie genau, worauf Sie bei dieser deutschen Wahl achten müssen und warum. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich einige unserer ältesten Prophezeiungen in den nächsten Monaten erfüllen werden und es wird zu einigen sehr dramatischen Ereignissen in Europa und Deutschland kommen, da sie sich in diesem führerlosen Zustand befinden. Aber er spricht davon, dass er die Analogie zu Kamala Harris herstellt. Und ich denke, ich fand das sehr hilfreich, um eine praktische Vorstellung davon zu bekommen, wie es aussieht, wenn man durch Schmeicheleien an die Macht kommt. Und er sprach darüber, wie sich die Demokratische Partei hinter Joe Biden versammelt hatte. Er hatte alle Delegierten bekommen. Er hatte die Ehre des Königreichs bekommen. Man könnte sagen, dass er auf die übliche Art und Weise zum Führer der Demokratischen Partei ernannt worden war. Und? Niemand trat wirklich gegen ihn an. Es war nicht besonders demokratisch. Es gab Dinge, die man an dem Verfahren kritisieren konnte, aber das war der typische, normale Weg, einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten zu wählen, indem man Delegierte sammelte und ihre Stimmen bekam. Plötzlich, in letzter Minute, entschieden die Demokraten, dass wir diesen Mann nicht an die Spitze unserer Liste setzen können. Er ist geistig nicht in der Lage, das zu tun. Wir brauchen einen neuen Anführer und wir haben keine Zeit, um die Demokraten auf dem üblichen Weg zu versammeln und eine Abstimmung durchzuführen. Und sie waren sich einfach alle einig oder alle Leute, auf die es ankam. Wirklich. Barack Obama und die um ihn herum. Wir werden uns einfach auf Kamala Harris einigen. Und wir haben es nicht nach den Regeln gemacht, die in der Demokratischen Partei festgelegt sind. Wir haben es nicht so gemacht, wie wir immer Abstimmungen durchgeführt haben. Wir haben den Mitgliedern der Demokratischen Partei nicht das Mitspracherecht gegeben, das sie bei der Wahl des Kandidaten haben sollten. Aus welchem Grund auch immer, aufgrund dieser ungewöhnlichen Umstände, werden wir Kamala Harris als Spitzenkandidatin aufstellen. Das könnten wir sehr bald in Deutschland erleben, wo man sagt, wir haben keine Zeit für normale Wahlen und langwierige Koalitionsverhandlungen. Wir müssen von einigen Notstandsgesetzen Gebrauch machen. Wir müssen einen besonderen Umstand ausnutzen. Wir müssen einen starken Mann an die Macht bringen. In Herrn Flurrys Artikel spricht er auch über eine Person, die wir schon seit vielen Jahren als potenziellen starken Mann beobachten. Es handelt sich um den ehemaligen deutschen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Und es gibt eine Reihe von Gründen, warum wir diese Person beobachten. Er war einst ein aufsteigender Stern. Er war einst im Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel. Und es sah so aus, als hätte er einen ziemlich einfachen Weg ins Kanzleramt. Er wurde aus der Regierung geworfen und trat wegen einer Plagiatsaffäre in Ungnade zurück. Ich glaube, das war 2011. Seitdem ist er in die Vereinigten Staaten umgezogen. Er ist zurück nach Deutschland gezogen. Er ist ein sehr offener deutscher Kritiker von Donald Trump geworden. Und das ist einer der Hauptgründe, warum Herr Flurry ihn immer noch beobachtet. Sie haben also beobachtet, was er mit diesen Wahlen und ähnlichen Dingen zu tun hat. Haben Sie ein aktuelles Bild von seinen Aussichten im Vorfeld dieser Wahlen?
Ja, er ist sehr dringlich, da er ein Kritiker von Donald Trump ist, sagt er, dass Deutschland und Europa als Ganzes eine Führungspersönlichkeit brauchen, die Donald Trump die Stirn bieten kann. Sie brauchen eine Führungspersönlichkeit, die in der Lage ist, mit ihm auf Augenhöhe zu sprechen, wenn es um die Zollpolitik geht. Er sagt, was Scholz im Moment tut, ist nicht akzeptabel. Er verhält sich nicht wie ein Anführer. Und er stützt Friedrich Merz, damit er einen Schritt nach vorne macht. Und er drängt ihn, in das Amt schnell zu gehen.
Unterstützt er also die Idee, dass Friedrich Merz ohne eine Wahl ins Amt kommt?
Das hat er nicht gesagt, ich weiß das nicht.
Es ist also eher ein allgemeiner Schritt nach vorne als ein konkretes Tu dies und das und das und das.
Ja, er hat ihm jahrelang gesagt, seine Wünsche als Kanzler zu werden und sich in dieses Amt zu bringen deutlich machen muss. Aber die Partei wollte ihn nicht wirklich und das Volk wollte ihn nicht wirklich, er war nicht sehr beliebt. Aber im Laufe der Jahre hat er das überwunden und jetzt sieht es so aus, als würde er spätestens im Februar die besten Chancen haben, Kanzler zu werden.
Merz wird?
Merz, ja genau.
Okay, gut. Und ich denke, es lohnt sich auch Österreich an dieser Stelle anzusprechen. Ich meine, es gibt wirklich größere, mächtigere europäische Nationen, die in Aufruhr sind als Österreich. Österreich gehört nicht zu den Giganten, den Schwergewichten, aber ich denke, die politischen Trends in Österreich und in Deutschland sind offensichtlich ziemlich ähnlich. Sie machen einige der gleichen Turbulenzen durch. Sie hatten ihre Wahl. Sie hatten eine Wahl am 29. September. In gewisser Weise war diese Wahl der Höhepunkt eines politischen Chaos, bei dem führende Politiker ins Gefängnis kamen und Skandale und dergleichen auftraten. Aber sie hatten ihre Wahl. Und die Freiheitliche Partei Österreichs hat die Wahl gewonnen, was ein gewaltiges Ergebnis ist. Die Freiheitliche Partei Österreichs ist so etwas wie das Äquivalent der Alternative für Deutschland, wenn auch mit mehr historischem Hintergrund als die Alternative für Deutschland. Diese Partei wurde 1956 von einigen ehemaligen SS-Mitgliedern gegründet. Wie viele dieser Parteien in Europa haben auch sie diese Geschichte. Sie hat sich von einigen ihrer extremeren Positionen distanziert. In den letzten Jahren haben sie versucht, sich dem Mainstream anzunähern. Im Allgemeinen ist die Öffentlichkeit geteilter Meinung darüber, ob sie das geschafft haben. Wie sie diese DNA sehen und ob sie diese Veränderung als ausreichend ansehen, um sie aus ihrer DNA zu entfernen. Aber sie haben am 29. September gewonnen. Sie bekamen 29% der Stimmen. Sie hätten also eine Koalition gebraucht. Sie haben schon einmal in einer Koalition gearbeitet, aber dieses Mal wären sie die dominierende Partei, die führende Partei. Man hätte erwartet, dass der Minister von der Freiheitlichen Partei Österreichs kommt. Und das hat dem Mainstream in Österreich überhaupt nicht gefallen. Deshalb wird eine Dreierkoalition angestrebt, die die rechte und die linke Mainstream-Partei umfasst, nur um die Freiheitliche Partei Österreichs auszuschließen. Und die österreichische Öffentlichkeit hatte die Möglichkeit, bei den Landtagswahlen in der Steiermark ihre Meinung dazu zu äußern. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, ich glaube schon.
In der Steiermark hat die Freiheitliche Partei Österreichs Ende November 35% der Stimmen erhalten. Sogar mehr als bei der Bundestagswahl. Der stellvertretende Parteivorsitzende sagte, es gab einen Erdrutschsieg in der Steiermark. Ich habe nicht mit einem so überwältigenden Ergebnis gerechnet. Ich glaube, es war erst das zweite Mal, dass sie bei einer Landtagswahl den ersten Platz erreicht haben. Die Öffentlichkeit schien sich hinter der Freiheitlichen Partei Österreichs zu versammeln, während der Mainstream versuchte, sie von der Macht zu verdrängen. So haben sie, und offensichtlich haben wir jetzt Dezember. Sie haben immer noch keine Regierung. Sie verhandeln immer noch. Diese drei Parteien sagen, dass wir wahrscheinlich irgendwann im neuen Jahr eine Regierung haben werden. Und wieder sind es die etablierten Linken, die etablierten Rechten und eine kleinere Partei, die zusammengeschustert wird. Ich meine, das ist sozusagen die Zukunft Deutschlands, es sei denn, es gibt andere Möglichkeiten, einen starken Führer an die Macht zu bringen. Meinen Sie nicht?
Genau, ist interessant. Der Kampf gegen Demokratie sieht man hier wieder. Die größte Partei hat gewonnen und dann kam der österreichische Präsident Alexander von der Bellen und hat tatsächlich gesagt.
Oder die rechtsextreme Partei hat gewonnen.
Genau, die rechtsextreme Partei hat gewonnen und der Präsident hat gesagt, nun, ich kann euch nicht das Recht angeben, eine Koalition zu bilden oder sogar das einzuleiten, ich gebe es zu der Volkspartei. Sie hat das Recht, eine Koalition zu bilden. Die Menschen sehen also, dass genau diese Partei hat gewonnen, unsere Stimmen, und ihr gebt dieser Partei das Recht, eine Koalition zu bilden, noch nicht mal den Versuch, eine Koalition zu bilden. Natürlich hätten sie eine schwere Zeit gehabt, eine Koalition zu bilden, aber warum gibt man ihnen noch nicht mal einmal den Versuch? Nun, sie sagen, das braucht zu viel Zeit. Und jetzt hat man eine Drei-Parteien-Koalition, die auch so viel Zeit braucht, weil sie sich nicht einigen können. Es gibt einen interessanten Fall in 2017. Die Wahlen waren sehr ähnlich. Die rechtsextreme Partei stand davor, die Wahl zu gewinnen. Und dann stand ein starker Führer auf, Sebastian Kurz, der jüngste Außenminister Österreichs. Und er sagte, macht mich Parteiführer, Parteivorsitzender und ich rette euch unter diesen Bedingungen. Dann hat er gewonnen und ist eine Koalition mit den Rechten eingegangen, den extremen Rechten, und hat sie in der Stimmzahl stark reduziert. Ein starker Anführer kann da also einiges ändern, aber das haben sie im Moment nicht.
Ein weiterer wichtiger Teil dieser Geschichte ist der gleichzeitige Niedergang der Demokratie in Europa. Wenn Österreich der Freiheitlichen Partei Österreichs die Chance gegeben hätte, eine Koalition zu bilden und sie dann den Ministerpräsidenten gestellt hätte, dann wären wir wohl in derselben Sendung und würden darüber sprechen, wie schockierend es ist, dass ein ehemaliger SS-Angehöriger, eine Partei, die von ehemaligen SS-Leuten gegründet wurde, jetzt Ministerpräsident von Österreich ist und die Koalition anführt. Ich denke also, wir haben eine gewisse Sympathie für den Präsidenten und seine Entscheidung, dies zu tun und sich an die zweitstärkste Partei zu wenden. Aber es war ein Verstoß gegen all diese Normen der Vergangenheit. Wir haben letzte Woche über Rumänien gesprochen. Auch hier ist die Situation kompliziert, aber für mich steht außer Frage, dass sich Russland in die Wahlen eingemischt hat, aber dann wurden die gesamten Präsidentschaftswahlen abgesagt. Es sollte eine weitere Runde stattfinden. Sie haben sie einfach abgesagt. Okay, ja, es gab eine russische Einmischung, aber eine Wahl einfach abzusagen und zu sagen, dass man sich bei der letzten Wahl geirrt hat und für einen rechtsextremen, prorussischen Typen gestimmt hat. Nein, versuchen Sie es noch einmal. Und in der Zwischenzeit werden wir die Wahlen verschieben. In der Zwischenzeit werden wir einen Grund finden, um den prorussischen Typen auszuschließen und sicherzustellen, dass er nicht noch einmal kandidieren kann. Es würde mich sehr überraschen, wenn er bei der Wiederholung der Wahl im nächsten Jahr kandidieren dürfte. Ich denke, Sie werden einen Weg finden, ihn zu disqualifizieren und ihn wahrscheinlich ins Gefängnis stecken. In einigen dieser Fälle gibt es also verständliche Gründe oder andere mildernde Umstände. Aber auch so hat die Demokratie in Europa zu kämpfen. Und man kann sehen, dass dies den Weg für den Aufstieg eines starken Mannes ebnet und es nicht einmal mehr so ungewöhnlich ist, dass jemand in Deutschland mit Schmeicheleien an die Macht kommt. Vor dem Hintergrund der Geschehnisse in Österreich und in Rumänien, vor dem Hintergrund, dass Frankreich immer wieder versucht, verfassungsrechtliche Mechanismen zu nutzen, um den Haushalt einem widerstrebenden Parlament in den Rachen zu rammen. Ich denke, dass all diese Dinge heute nicht mehr so schockierend wirken, wie es vielleicht noch vor 5 Jahren der Fall gewesen wäre.
Das stimmt. Das Wichtigste für die Wähler, sie wählen Parteien, von denen sie wissen, dass sie nicht den Kanzler oder den Anführer des Landes stellen werden. Sie erwarten also eine andere Art von Abkommen. Sie wählen vor allem aus Rebellion gegen den Mainstream und erwarten nicht wirklich einen Anführer aus dieser Partei. Sie gewöhnen sich also an den Gedanken, ihr macht sowieso, was ihr wollt, egal was ich wähle, also warum sollte ich mich interessieren? Ich habe das Argument schon ein paar Mal gehört. Sie kümmern sich nicht mehr um die Demokratie, weil sie sich verraten fühlen.
Eine Stimme für die AfD oder eine Stimme für die Freiheitliche Partei Österreichs ist in vielerlei Hinsicht keine Stimme für eine alternative politische Partei. Es ist eine Stimme, um das System niederzubrennen. Und ich denke, wir können das beide nachempfinden. Ja, es gibt vieles am System, das ungerecht ist, und es gibt vieles am System, das katastrophale Fehler gemacht hat. Und wenn man an Dinge wie die Massenmigration von Migranten aus dem Nahen Osten und insbesondere aus Syrien nach Europa denkt, dann ist das nicht das Ergebnis einer bestimmten politischen Partei. Das ist das Ergebnis so ziemlich aller großen politischen Parteien. Es ist das Ergebnis des europäischen Rechtssystems. Es ist das Ergebnis von europäischen Verträgen. Es ist das Ergebnis der Europäischen Kommission, des Europäischen Gerichtshofs, der UNO. Es ist viel umfassender als eine Partei. Und wenn die Menschen für die Alternative für Deutschland stimmen, dann ist das ein Votum gegen all das. Und dafür haben wir durchaus Verständnis. Aber gleichzeitig, und ich denke, die Schuld liegt beim Mainstream. Die Schuld liegt bei den Menschen, die den Migranten die Türen geöffnet und gesagt haben, lasst sie kommen. Die Schuld liegt bei denen, die das internationale Recht neu interpretiert haben, um es fast unmöglich zu machen, Migranten auszuschließen. Die Menschen sehen sich das an und sagen, ja, Demokratie ist eine Farce. Die Demokratie ist immer gegen mich gerichtet. Es ist mir egal, wenn die Demokratie endet. Denn es ist sowieso alles eine Farce. Ich denke, das ist eine gefährliche Position, in die wir uns bringen. Und die AfD und die Freiheitliche Partei Österreichs und all die anderen, sie sind nicht diejenigen, die uns in diese Lage gebracht haben. Es ist Angela Merkel und es ist die Christlich-Demokratische Union und die Sozialdemokratische Union. Ich meine, wir haben schon vor 10 Jahren geschrieben, dass Angela Merkel mit dem Feuer spielt. Und ich denke, das wird immer deutlicher.
Man kann davon ausgehen, dass bestimmte Politiker in der Europäischen Union diese Krise ausnutzen wollen. Wenn sie sie nicht sogar verursacht haben, sie haben eine Geschichte, sie wollen eine politische Union schaffen, wo sie wissen, dass sie scheitern wird. Von dem haben wir seit Jahrzehnten gewarnt. Sie wussten, dass dies nicht funktionieren wird, diese verschiedenen Länder zusammenzubringen, verschiedene Parteien zusammenzubringen und eine einheitliche Regierung aufbauen. Und viele haben gesagt, die Europäische Union scheitert. Aber es ist ein großer Plan.
Und das ist interessant. Ich glaube, die AfD hat in dieser Woche ihr Programm vorgestellt, in dem sie offiziell einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und eine Rückkehr zur D-Mark fordert.
Das ist ziemlich hinterlistig, weil Deutschland gewisserweise am meisten von der Europäischen Union profitiert. Wir sind immer in der Lage, es so zu drehen, als wären sie das Opfer. Wir zahlen für alle anderen.
Sie ist auch zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Ich meine, die AfD hat als eine Art nerdige Anti-Euro-Partei angefangen und später sind dann andere Leute dazugekommen. Aber vielleicht kommen wir darauf zurück und wollen sicherstellen, dass wir einige dieser anderen Länder ansprechen. Frankreich steht auch ganz oben auf der Liste der Länder, die in völliger Unordnung sind, wobei ich glaube, dass sie diese Woche eher einen Regierungschef hinzugewonnen als verloren haben. Aber sie haben Anfang Dezember einen ziemlich dramatischen Verlust erlitten, als sie ein Misstrauensvotum gegen Premierminister Michel Barnier abhielten und er nach dem Scheitern dieses Misstrauensvotums aus dem Amt gejagt wurde. Emmanuel Macron schien es schwer gehabt zu haben, ihn zu ernennen. Die Leute dachten, er würde vielleicht innerhalb der nächsten Tage einen neuen Kandidaten aufstellen. Es hat sich eine Weile hingezogen. Dann sagte er, »Okay, ich werde innerhalb der nächsten 48 Stunden jemanden ernennen.« Diese Frist verstrich und er hatte immer noch niemanden benannt. Schließlich ernannte er François Bayrou als Nachfolger von Barnier. Der neue Minister steht vor demselben Problem wie der alte. Bei den Parlamentswahlen in Frankreich, die ähnlich wie in Deutschland ablaufen, gab es das gleiche unentschiedene Ergebnis wie in Deutschland. Und sie sind ziemlich gleichmäßig aufgeteilt. Es gibt ein Drittel, das weit links steht oder dem ziemlich nahe kommt, ein Drittel in der Mitte und ein Drittel, das weit rechts steht, ist der Begriff, der für die Rallye Nationale verwendet wird. Einiges von dem, was sie tun, ist meiner Meinung nach fast links. Viele dieser Bezeichnungen sind nicht gut, aber um es einfach zu halten, Linksaußen, Mitte und Rechtsaußen sind sich in den Dingen einig, die sie nicht wollen. Ich denke, wir alle finden es ziemlich ähnlich, einfach, ich schätze, als Teil der menschlichen Natur, wir stimmen darin überein, dass wir dies nicht mögen und das nicht mögen und diese Kette nicht mögen. Sie sind sich nicht wirklich einig über das, was sie wollen, und das macht es dann wirklich schwer für einen Premierminister. Und der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung eines jeden Premierministers ist die Verschuldung Frankreichs, wo das Land jedes Jahr etwa 6% seiner Wirtschaftsleistung aufnimmt. Das ist untragbar. Ich glaube, die Schulden belaufen sich auf 110% der Wirtschaftsleistung. Damit liegen sie ein wenig hinter den Vereinigten Staaten, aber sie sind mehr als doppelt so hoch wie der Schuldenstand Deutschlands. Das haben sie also. Sie sind weit von den EU-Vorschriften entfernt, die vorschreiben, dass nur 3% der Wirtschaftsleistung jedes Jahr aufgenommen werden dürfen. Sie müssen ihre Schulden in den Griff bekommen und können es nicht, weil kein Premierminister einen Haushalt durch das Parlament bringen kann. Und sie haben nur knapp einen Regierungsstillstand am Ende des Jahres abgewendet und eine Regierung, die nicht einmal in der Lage ist, Steuern zu zahlen und ihre Rechnungen zu begleichen, indem sie einfach den Haushalt des letzten Jahres übernommen haben und ihn im Grunde genommen in den des nächsten Jahres einfügen. Der neue Premierminister will sich dann immer noch damit befassen und den Haushalt anpassen, aber das bedeutet, dass man sich immer noch Geld zu genau demselben Zinssatz leiht. Deshalb hat Moody's die französischen Schulden von AA2 auf AA3 herabgestuft. Die Zahl, die mir wirklich auffällt, ist, dass Frankreich mehr zahlen muss, um sich Geld zu leihen, als Griechenland es tut. Die Investoren schauen sich also Griechenland und Frankreich an und sagen, ich würde lieber Griechenland Geld leihen. Sie befinden sich also in einer ziemlich schwierigen Lage. Und dann, wie Sie bereits sagten, in den 30er Jahren, diese Art von ständigem Regierungswechsel ist eines der Dinge, die Sie im Vorfeld des Aufstiegs der Nazis gesehen haben. In Frankreich dürfen 12 Monate nach der letzten Wahl keine neuen Wahlen abgehalten werden. Das ist also kein Problem, das in nächster Zeit verschwinden wird.
Emmanuel Macron hat das verursacht, weil wir eine Europawahl hatten und die Rechtsextremen haben große Gewinne erzielt. Und er sagte, gut, lasst uns hier in Frankreich Neuwahlen ausrufen, die Nationalwahlen. Und natürlich haben sie dann auch dort gewonnen. Aber dann hatten sie eine zweite Abstimmung, das ist das französische System. Dann hat er seine Partei angewiesen, dass sie sich zurückziehen sollen, wenn die Linke gegen die extremen Rechten gewinnen kann. Also hat er die Linken ermächtigt, was sehr gefährlich ist. Wenn man sich diese Parteien anschaut, sind sie sehr gegen Amerika. Was jede linke Partei ist, natürlich gegen den Kapitalismus. Aber die Rechten sind gegen Amerika und die Linken hier sind sehr gegen Amerika. Und das ist ein sehr gefährlicher Mix. Das wird jetzt etwas zum Verhängnis für Macron und er hat jetzt die Nase voll und er möchte jetzt der internationale Präsident sein. Er möchte das Friedensabkommen mit Libanon machen und Israel. Er möchte Notre Dame öffnen und Präsident Trump einladen und in die anderen Regionen reisen. Er möchte innerpolitisch nicht involviert sein. Und der Premierminister ist verärgert, du reist rund um die Welt und hier haben wir Chaos.
Die Linke in Frankreich ist eine Art Bündnis aus mehreren Parteien. Aber ja, Leute wie Jean-Luc Mélenchon sind ziemlich extrem. Ich finde es auch interessant, dass er auch ziemlich extrem antideutsch ist. Während der Euro-Krise schrieb er in seinem Buch, dass, wenn es nach ihm ginge, es einen Frexit gäbe und Frankreich die Europäische Union verlassen würde. Und er drohte im Grunde damit. Seine Wirtschaftspolitik bestand darin, Deutschland als Geisel zu nehmen und zu sagen, dass Frankreich Euro drucken wird, was dann die deutsche Währung schwächen würde, wenn ihr uns kein Geld gebt und uns nicht gebt, was wir wollen. Es gibt also einen Grund für Deutschland, über seinen Aufstieg und die Vorgänge in Frankreich besorgt zu sein. Ich meine, die ganze Sache wird zu einem Schlamassel. Und ja, wir haben über diesen starken Mann gesprochen, der prognostiziert wird. Und die Bibel sagt, dass er aus Deutschland kommen wird. Ich glaube, wenn man sich Emmanuel Macron ansieht, bekommt man den Eindruck, dass er gerne der starke Mann Europas wäre. Er würde gerne diese Art von Führer sein. Die Bibel sagt, dass das nicht passieren wird. Und wenn man sich anschaut, was zu Hause in Frankreich passiert, dann ist das einfach nicht möglich. Sie haben weder die wirtschaftliche Stärke noch die politische Einigkeit. Aber die wirtschaftliche Schwäche ist ziemlich groß. Das führt möglicherweise zu einer weiteren Wirtschaftskrise. Wann immer in Europa irgendetwas passiert, was mit der Wirtschaft zu tun hat, kann Frankreich niemandem aus der Patsche helfen. Sie müssen sich an Deutschland wenden. Er würde also gerne stark sein, aber er kann es nicht.
Genau das bringt eine Prophezeiung in Offenbarung 17 ans Licht. Von der Vereinigung der europäischen Anführer. Diese Prophezeiung hat Herr Armstrong erklärt, dass es 10 europäische Länder oder Gruppen von Nationen sein werden. Und sie finden sich in einer Krise, in der jedes Land sein eigenes Ding machen möchte, aber sie finden sich in einer Krise, wo sie sagen, wir brauchen einen übergreifenden Anführer und wir geben unsere Macht an diesen Anführer. Emmanuel Macron, wir wissen nicht, ob er es lange schaffen wird, aber vielleicht wird er es. Und eine Krise wie diese würde ihn wahrscheinlich eher dazu bringen, sich Deutschland oder einem deutschen Anführer, der über der Europäischen Union steht, zu unterwerfen. Und er hat eine ungewöhnliche Liebe für Deutschland, die er oft ausgedrückt hat. Außerdem ist er in mancher Hinsicht mit der katholischen Kirche verbündet. Er könnte also ein Anführer sein, wo er sagt, ich bin bereit, mich diesem übergeordneten Anführer zu unterwerfen. Eine weitere Prophezeiung sagt, dass diese Anführer katholisch sein werden. Das sehen wir auch in Offenbarung 17. Wir sehen also die katholische Kirche und ein übergeordneter Anführer diese Anführer vereinen werden. Und eine Krise wie diese treibt das definitiv voran. Das ist also eine definitiv erfüllte Prophezeiung.
Und der Chefredakteur der Posaune, Gerald Fleury, hat im März 2020 einen Artikel über Frankreichs Wiederauferstehung des Heiligen Römischen Reiches veröffentlicht, in dem er näher auf Frankreich, die Prophezeiung und die Art und Weise eingeht, in der Frankreich Deutschland stärkt, denke ich. Wir werden in einer Minute auf Offenbarung 17 zurückkommen, wenn wir darüber sprechen, wie Europa aus diesem führerlosen Chaos herauskommen kann. Aber ich denke, es lohnt sich, einen kurzen Überblick über ein oder zwei andere Länder zu geben, in denen Deutschland, das mit Abstand bevölkerungsreichste Land in Europa, die größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Das Land ist absolut führend und es ist führungslos. Vierter Mose ist Frankreich. Die Leute reden immer von diesem deutsch-französischen Motor im Herzen Europas. Und Emmanuel Macron hat, wie Sie sagten, viel getan, um Deutschland zu stärken. Aber sie haben keinen Premierminister, sie haben keine geeinte Regierung, die es ihnen ermöglicht, wissen Sie? Sie haben immer noch eine gewisse Stärke in Macron. Aber das macht es sehr schwer für ihn, eine entscheidende Rolle auf der internationalen Bühne zu spielen. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft und die drittgrößte Bevölkerungszahl. Das Land hat eine ziemlich stabile Regierung. Und ich denke, das ist faszinierend zu sehen. Wir werden in einer Minute darüber sprechen. Spanien ist die Nummer 4, was die Bevölkerung und die Wirtschaft angeht. Und auch dort herrscht eine Art Chaos. Aufgrund des politischen Systems ist es weniger dramatisch als bei einigen anderen Ländern. Aber ihr Premierminister Pedro Sanchez hat seine Mehrheit im Parlament verloren, die er hatte. Er regierte mit der Unterstützung dieser katalanischen Separatistenpartei namens Junts. Ich schätze, es wäre Hans, wahrscheinlich weil es Spanisch ist. Aber ich werde Junts sagen, weil ich Brite bin. Er hat also mit ihrer Unterstützung regiert. Aber es gab viele Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Junts und die spanische Justiz versucht, die Führung von Junts ins Gefängnis zu bringen, weil sie an einem Referendum teilgenommen haben, das die Justiz als illegal bezeichnet, um Katalonien von Spanien zu trennen. Wie dem auch sei, dies hat zu einem Zusammenbruch geführt. Es war nie eine formelle Koalition, aber Junts hat Sanchez im Parlament die Unterstützung entzogen und jetzt haben sie einen Antrag ins Parlament eingebracht, in dem Sanchez aufgefordert wird, sich einer Vertrauensfrage zu stellen. In Spanien ist es ähnlich wie in Deutschland, wo das Parlament den Premierminister nicht absetzen kann, ohne einen alternativen Kandidaten zu haben. Sie können also einen Vertrauensantrag für eine Alternative stellen. Das spanische Parlament wird dazu auf keinen Fall in der Lage sein. Aber solange Sanchez nicht freiwillig vor das Parlament tritt und einen Vertrauensantrag gegen seine eigene Regierung stellt, hat das Parlament keine Möglichkeit, ihn aus dem Amt zu drängen. Anders als in Deutschland ist er nicht darauf erpicht und es gibt weniger Druck auf ihn, dies zu tun. In Spanien haben wir es also mit einer Art Zombie-Regierung zu tun, die keine Mehrheit im Parlament hat. Das Parlament kann ihn nicht rauswerfen, aber er kann auch nichts tun. Er kann nichts durch das Parlament bringen. Und Spanien wird einfach mit dem gleichen alten Haushalt weitermachen, aber sie werden nicht in der Lage sein, große Entscheidungen zu treffen. Sie werden nicht in der Lage sein, eine wichtige Führungsrolle zu übernehmen. Sie haben nur den Anschein einer Regierung, während sie in Wirklichkeit im Grunde auf Autopilot sind. Das ist also das viertgrößte Land in Europa. Drei der vier großen Länder in Europa sind also in Sachen Führung ziemlich am Ende. Und dann Brüssel, Belgien. Brüssel ist so etwas wie die europäische Hauptstadt. Und dann Brüssel, Belgien. Brüssel ist so etwas wie die europäische Hauptstadt. Hier werden viele wichtige Entscheidungen getroffen. Seit 6 Monaten gibt es dort keine Regierung mehr. Darin ist Belgien ziemlich gut. Das Land ist schon seit ein paar Jahren so etwas wie ein hoffnungsloser Fall. Aber im Juni wurden Wahlen abgehalten und sie versuchen immer noch eine Regierung zu bilden, sodass sich dieser Trend dort ausbreitet. Die Niederlande waren in einer ähnlichen Situation wie Österreich, wo Geert Wilders die Wahl gewonnen hat. Ich glaube, dass Geert Wilders, auch wenn er oft mit Leuten wie der Freiheitlichen Partei Österreichs und der Alternative für Deutschland in einen Topf geworfen wird, sich grundlegend von ihnen unterscheidet. Seine DNA ist grundlegend anders. Er geht nicht auf Parteien zurück, die von SS-Offizieren gegründet wurden, und dergleichen mehr. Aber wie auch immer, er hat gewonnen. Niemand wollte in einer Koalition hinter ihm stehen. Also stimmte er zu, in der Koalition eines anderen zu dienen. Aber selbst diese Koalition stottert weiter. Nach dem Pogrom in Amsterdam vor ein paar Wochen, bei dem jüdische Fußballfans durch die Straßen gejagt wurden, wäre sie fast zerbrochen. Sie befinden sich also auch in einer prekären Situation. Ich glaube, Sie sind die fünftgrößte Volkswirtschaft Europas. Sie mögen auf der Landkarte klein aussehen, aber Sie sind sehr wichtig für Europa. All diese verschiedenen Länder haben also gleichzeitig Führungsprobleme, Führungskrisen.
Wir denken, dass Demokratie etwas ist, das es schon immer gab, weil sie für unser ganzes Leben lang da war. Aber gerade in Spanien, einem Land wie diesem, herrschte vor nicht allzu langer Zeit eine Diktatur. Und davor waren sie natürlich ein Teil des Heiligen Römischen Reiches.
Und auch Portugal.
Und sie waren natürlich auch mit Nazi-Deutschland verbündet. Sie haben also eine enge Beziehung zu Deutschland. Und auch heute noch arbeiten sie militärisch eng mit Deutschland zusammen. Und man kann sehen, dass sie auch sagen, dass es einen besseren Weg nach vorne gibt, aus ihrer Sicht. Es funktioniert die Demokratie nicht, gehen wir zurück zu anderen Methoden, und das ist definitiv prophezeit.
Ja, ich denke, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, den man ansprechen sollte. Zu unseren beiden Lebzeiten wurde die Demokratie sozusagen als Standard angesehen. Und Sie haben diese Ansicht. Ich meine, das ist es. Francis Fukuyama ist wahrscheinlich derjenige, der sie formuliert hat. Vor allem diese Idee vom Ende der Geschichte, dass die Demokratie der Standard ist, dass die Demokratie das Endziel ist. Demokratie und Kapitalismus der freien Marktwirtschaft, so formuliert es Fukuyama. Und dass die gesamte Menschheitsgeschichte nur darauf hinausläuft. Und wenn man nur diesen schmalen Ausschnitt der Geschichte betrachtet, der vielleicht 30, 40 Jahre zurückreicht, dann sieht es so aus, dass Amerika die demokratische und kapitalistische Macht den Kalten Krieg gewonnen hat, die Sowjetunion ist gefallen. Sie sind offiziell demokratisch. Ich meine, natürlich ist Wladimir Putin nicht demokratisch gewählt, aber die Tatsache, dass sie immer noch Lippenbekenntnisse ablegen und alle 4 oder 5 Jahre die Scharade der Demokratie durchziehen und so tun, als gäbe es eine Abstimmung, sagt etwas Wichtiges über die Art und Weise aus, wie wir die Demokratie als Standard und natürliche Regierungsform betrachten. Langfristig gesehen ist die Demokratie sehr viel anfälliger. Man geht zurück in die 30er Jahre und die Menschen betrachteten die Demokratie als das Überholte, das es gab, und dass Faschismus und Kommunismus die neuen Ismen waren, die die Welt erobern würden. Und weil sie wissenschaftlich und modern und effektiv waren. Also nein, das ist es nicht. Die Demokratie ist nicht das Ende der Geschichte. Sie ist etwas, das sehr, sehr zerbrechlich ist. Und wir leben in einer Welt, die von Großbritannien und den Vereinigten Staaten dominiert wird. Und beides sind demokratische Mächte. Letztlich sind dies Länder, die diese Macht haben, weil sie von Gott gesegnet wurden. Und das ist etwas, was Herbert W. Armstrong in seinem Buch »Die USA und Großbritannien« in der Prophezeiung wirklich gründlich beweist. Und deshalb sind wir in einer Art Blase aufgewachsen, in der die Welt für Demokratie und Freiheit geschützt ist. Und wir sehen das als etwas Natürliches an, als Standard. Solange es keine Erwachsenen gibt, solange es keine bösen Menschen gibt, die das Boot ins Wanken bringen, wird alles so bleiben. Und es braucht keine Anstrengung, um dorthin zu gelangen. Die Realität sieht ganz anders aus und es ist eine so zerbrechliche Sache. Und so scheint es für uns in gewisser Weise undenkbar, dass Europa undemokratisch wird, aber es sollte sehr wohl denkbar sein.
Es ist auch eine Tatsache, dass die Menschen nicht von Natur aus demokratisch sind. Weil erwachsenen Familien auf, wo die Kinder nicht wählen und abstimmen, was ihre Eltern tun sollen. Wir wachsen unter Autorität auf, in manchmal in stabilen Familien oder anderen. Und dann haben wir eine Regierung, die ganz anders ist. Es gibt also einen natürlichen Kampf zwischen Demokratie und Gott hat natürlich das nicht so geschaffen. In der Bibel gibt es eine sehr klare Autorität, wenn man Gottes Gesetze befolgt. Man wählt nicht Gottes Gesetze. Es gibt hier also einen gemeinsamen Kampf, aber es gibt eine sehr gefährliche Welt, wenn dieser Wunsch nach Führung missbraucht wird.
Und natürlich gibt es auch in der Bibel eine Menge individueller Verantwortung und individueller Freiheit. Das alte Israel war keine große Regierung und keine große Bürokratie. Sie kombinieren eine Art von menschlich geführter, diktatorischer Struktur mit dem, was sie heute haben. Ich meine, das stand im Manifest der CDU. Ich glaube, es wurde gerade heute veröffentlicht, wo sie das kopieren wollen, was Großbritannien mit Sicherheitskameras überall gemacht hat. Sie wollen viel mehr CCTV-Überwachung und solche Dinge. Wenn man all diese modernen Technologien mit diesen Systemen kombiniert, kann man sehen, dass sie sehr leicht missbraucht werden und Menschen sehr leicht eine Menge Macht und Kontrolle über das Leben des Einzelnen bekommen. Aber bevor wir uns zu sehr mit der Natur der Regierung und solchen Dingen beschäftigen, denke ich, dass es sich lohnt, die Tatsache zu betrachten und zu kommentieren, dass Giorgia Meloni so etwas wie eine Insel der Stabilität ist. Wenn man sich anschaut, wo es in Europa Führungspersönlichkeiten gibt, die in Krisenzeiten und ähnlichen Situationen einspringen und stark sein können. Das ist Giorgia Meloni und dann vielleicht Donald Tusk in Polen, wo Polen immer mehr zu einer großen Militärmacht wird. Und auch Tusk ist ein Eurokrat. Er hat in Brüssel gedient. Er hat eine Menge Verbindungen. Er weiß, wie das System funktioniert. Ich meine, in vielerlei Hinsicht ist er so etwas wie eine europäische oder deutsche Marionette in Polen, die ihm aufgezwungen wird. Aber er ist sich seiner Position immer noch sicher. Und was ich daran faszinierend finde, ist, dass die Partei von Giorgia Meloni die Nachfolgepartei von Benito Mussolinis Faschisten ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie sich umbenannt, weil sie sich nicht mehr als faschistische Partei bezeichnen konnten. Sie machten, glaube ich, 2 oder 3 weitere Umbenennungen durch und wurden schließlich die Partei von Giorgia Meloni. Und Sie haben vorhin Offenbarung 17 erwähnt. In Offenbarung 17 wird uns eine ganze Reihe von Dingen über dieses Reich erzählt, das sich erhebt und das Antiochos anführen wird. Und man kann Teile dieser Prophezeiungen nebeneinander legen und sehen, dass sie von demselben Reich sprechen. In Kapitel 17 der Offenbarung heißt es, dass es von 10 Königen angeführt werden wird, die ihre Macht einem einzigen Anführer, diesem Antiochos, überlassen. Es sagt uns auch, dass es aufsteigt und fällt. Und es sind 7 Könige, 5 sind gefallen und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und das sagt uns, dass es eine Abfolge von 5 Königen zu der Zeit gibt, in der diese Prophezeiung offenbart wird. 5 Könige sind in der Vergangenheit, ein König ist auf der Bildfläche, ein König wird noch kommen. Diese Könige kommen also einer nach dem anderen. Was wir also in Europa erleben, ist eine Wiederauferstehung dessen, was wir in Europa schon einmal gesehen haben, und eine Fortsetzung dessen, was wir in Europa schon einmal gesehen haben. Und das letzte Mal, dass es in Europa ein so starkes Reich gab, wie es in Offenbarung 17 beschrieben wird, war im Zweiten Weltkrieg. Und was wir erleben, ist eine Auferstehung dessen, was während des Zweiten Weltkriegs geschah und geschieht. Und selbst wenn wir speziell über die 6. Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches sprechen, die wir während des Zweiten Weltkriegs gesehen haben, heißt es in Vers 8, dass das Tier im Abgrund ist. Und das bedeutet eigentlich, dass es unter der Erde ist. Und so geht dieses Reich in den Untergrund. Es taucht aus dem Untergrund wieder auf, es versteckt sich also und kommt wieder zurück. Und genau das haben Mussolinis Anhänger und viele andere getan. Sie sind untergetaucht. Jetzt kommen sie wieder zurück. In gewisser Weise sind sie wahrscheinlich immer noch untergetaucht, denn das Branding ist ein anderes, aber sie sind wieder in der Öffentlichkeit präsent. Und ich denke, dass die Verbindung zwischen Giorgia Meloni und ihrer Partei und der Rückkehr zu Mussolini eine erfüllte Prophezeiung ist oder auf das Imperium zurückweist, das vor ihr bestand. Und das zu sehen, halte ich für entscheidend. Und vieles an Giorgio Meloni sieht auf den ersten Blick gut aus. Aber es braucht wirklich ein biblisch offenbartes Verständnis, um zu erkennen, was hier geschieht. Aber Herr Flurry hatte einen Artikel, als Giorgia Meloni gewählt wurde, und sprach über all dies. Dieser Artikel heißt »Fascism Reawakens in Italy«, wenn Sie zurückgehen und ihn lesen wollen. Er führt Sie durch die Offenbarung 17 und zeigt, wie sie auf die italienische Politik anzuwenden ist. Darin schreibt er, dass Hitler das sechste Oberhaupt des Heiligen Römischen Reiches wurde und Italien dies ermöglichte. Wird sich die Geschichte wiederholen? Er sagt dort, dass Mussolini in diesem Sinne den Weg für Hitler geebnet hat. Und sie haben sich vereint und den Zweiten Weltkrieg begonnen. Er sagt dort auch, dass das Herz dieser Supermacht, diese kommende Supermacht, Deutschland und Italien, sein wird, genau wie im Zweiten Weltkrieg. Das können sie mit ihrer Bibel beweisen. Er fragt, so wie Mussolini den Weg für Hitler geebnet hat, werden Giorgia Meloni und ihre Partei in Italien den Weg für diesen starken Mann ebnen? Ich finde es faszinierend, dass, während überall in Europa alles zusammenbricht, die einzige Führungspersönlichkeit in Italien, Giorgia Meloni, eine gewisse Stärke hat. Wird sie also eine Schlüsselrolle bei der Lösung dieser Führungskrise spielen, indem sie diesem starken Mann durch Schmeicheleien den Weg ebnet?
Eine Sache, die Meloni getan hat, war, sich mit der katholischen Kirche zu verbünden. Erinnert euch, sie hat sich an einigen dieser Konferenzen beteiligt und Italien ist natürlich katholisch. Und wenn man jemand hat, der für einige dieser Traditionen eintritt, jemand, der etwas gemäßigter aussieht und nicht wie Mussolini oder Adolf Hitler aussieht, dann kann man wirklich sehen, dass jemand so viel Unterstützung erhält. Und das sehen wir in Deutschland. In Deutschland haben wir eine Partei, die auch Verbindungen zum Zweiten Weltkrieg hat, aber sie sind viel besser darin, sich zu verschleiern. Das ist die Christlich-Demokratische Union. Sie kam auf direkt nach dem Krieg und sie hatten einige Nazis dabei, aber sie waren viel besser, einen neuen Namen zu bekommen.
Ein weiterer interessanter Aspekt in Bezug auf Giorgia Meloni ist ihre Beziehung zu Donald Trump. Der Telegraph hat Anfang der Woche einen Artikel veröffentlicht, in dem es darum ging, dass Giorgia Meloni angesichts all dieser Zölle und Unstimmigkeiten zwischen Europa und Amerika und einer Trump-Präsidentschaft die Person ist, die am besten geeignet ist, mit Donald Trump darüber zu sprechen. Sie spricht über die enge Beziehung, die sie mit Elon Musk hatte, und dass sowohl Donald Trump als auch Giorgia Meloni sehr nette Dinge übereinander gesagt haben. Und wie ich schon sagte, ich denke, dass vieles von dem, was sie getan hat, oberflächlich betrachtet, ziemlich gut aussieht. Und ich denke, es braucht die Bibel, um zu enthüllen, was hier vor sich geht.
Das ist sehr interessant mit dieser Beziehung. Wir sehen etwas Ähnliches bei Emmanuel Macron, der Donald Trump gerade nach Notre Dame eingeladen hat, und beim ehemaligen österreichischen Regierungschef Sebastian Kurz, der ebenfalls sehr enge Beziehungen zu Donald Trump hat. Er arbeitet mit den Abraham-Abkommen, mit seinem Schwiegersohn Jared Kushner, der mit Ivanka Trump verheiratet ist, und er steht auch nahe zu Richard Grenell, der gerade einen ziemlich guten Posten in der Trump-Verwaltung bekommen hat, und Peter Thiel, der ein milliardenschwerer Investor für Donald Trump ist. Es gibt also interessante Verbindungen mit europäischen Staatsoberhäuptern und der Trump-Verwaltung. Und mit Italien hier, Elon Musk geht zu Besuch nach Italien und schaut in ihre Augen, sie fallen fast in Ohnmacht vor ihr. Das ist die Zukunft von Europa, sagen sie. Die Zukunft von Europa war die Vergangenheit von Europa. Das ist also interessant.
Ja, das ist ein wirklich guter Punkt. Und um auf die Vergangenheit zurückzukommen, sogar auf die Kathedrale von Notre Dame und ähnliche Dinge. Offenbarung 17. Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass hier von diesem Tier die Rede ist, das in der Bibel für ein Reich steht. Und es wird von einer Frau angeführt. Es wird von einer Frau geführt, die die große Hure genannt wird, die an vielen Wassern sitzt. In Vers 3 heißt es, ich sah eine Frau auf dem scharlachroten Tier sitzen. Und eine Frau ist in der biblischen Symbolik ein Zeichen für eine Kirche. Die wahre Kirche wird als die Braut von Jesus Christus dargestellt. Falsche Kirchen oder andere Kirchen werden als andere Frauen dargestellt, als unmoralische Frauen, wie wir sie hier haben. Wenn man sich die Geschichte Europas ansieht, kann man dieses Reich gut erkennen. Es ist mehrere Male aufgestiegen und gefallen, insgesamt 7 Mal wird es das getan haben. Und es wird von einer Kirche geführt, und das ist das Heilige Römische Reich in Europa, in dem es immer wieder dieses Reich gibt, das von einer Kirche beherrscht und geführt wird. Wenn man also sieht, dass Giorgia Meloni sich der katholischen Kirche annähert, in einer Zeit, in der wir sehen, wie Wokeness-Kindern abscheuliche Dinge antun, ist es erfrischend, jemanden wie Giorgia Meloni zu sehen, der sich für Familienwerte einsetzt. Aber die Bibel warnt erneut davor, dass der Schein in dieser Kirche trügt. Es heißt, sie sieht aus wie ein Lamm, aber sie redet wie ein Drache. Wir müssen über das hinausgehen, wonach sie aussieht. Sie nähert sich also der katholischen Kirche an. Sogar die Kathedrale von Notre Dame stellt das katholische Erbe Europas zur Schau, denke ich. Und dieser Aspekt des Heiligen Römischen Reiches ist im Hinblick auf diese Führungskrise ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Und wenn man bedenkt, dass es die Frau ist, die das Tier anführt und leitet, können wir erwarten, dass die katholische Kirche bei der Lösung dieser politischen Krise ebenfalls eine wichtige Rolle spielen wird.
Der verstorbene Herbert W. Armstrong kam immer wieder auf diese Prophezeiung zurück, weil er sagte, dass Europa sich nicht vereinen kann, wenn es nicht diese führende Kraft hat. Ich habe ein Zitat von 1977 von ihm hier und ich mag das sehr. Aber diese Nationen, sagt er, können sich nicht zusammenraufen. Gleichzeitig befindet sich die römisch-katholische Kirche in der größten Krise ihrer Geschichte. Man könnte das gleiche heute sagen. Heute gibt es noch eine größere Krise. Sehen Sie sich Ihre Geschichte an. Die Zeit für einen Papst ist nah, wahrscheinlich nicht für den jetzigen. Wir können das gleiche heute sagen. Dass er seine Gnade auf die Nationen Europas ausdehnen wird und sie zusammenbringen wird, aber nur als Union von Kirche und Staat mit dem Papst in der Spitze, sodass alle gezwungen werden, innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches katholisch zu werden. Er spricht also über die Kraft, der das Heilige Römische Reich in der Vergangenheit vereint hat, das eine Mischung aus verschiedenen Völkern war. Sie kamen unter einer Regierung und sie kamen unter den Papst. Das ist etwas, das wir genau beobachten. Und die katholische Kirche befindet sich in einer Art Krise. Sie versucht verzweifelt, aus dieser Krise herauszukommen. Die Politik befindet sich in einer Krise. Werden wir also sehen, dass sie mehr und mehr zusammenkommen. Interessant auch ist hier den Mann, den wir beobachten, Karl Theodor zu Guttenberg, hat einen Dokumentarfilm über die Krise der katholischen Kirche gemacht. Und er spricht auch darüber, wie sehr die Gesellschaft die katholische Kirche braucht, als einen einigenden Faktor. Er ist sich also sehr wohl der Macht bewusst. Er hat den Dokumentarfilm sogar die Macht der Kirchen genannt. Er kennt die Macht und wird sie wahrscheinlich auch nutzen.
Und die europäischen Staatsoberhäupter sprechen gerne über Karl den Großen, der ein viel früherer Herrscher des Heiligen Römischen Reiches war. Ich glaube, ich habe sogar eine 5-Euro-Gedenkmünze, die mir kürzlich jemand geschenkt hat und auf der die Krone von Karl dem Großen zu sehen ist. Diese Ikonografie wird immer wieder verwendet. Und wenn man sich den Aufstieg Karls des Großen und seines Vaters und Großvaters ansieht. Ich meine, man hatte damals eine Art Führungskrise und es war die katholische Kirche, die sie löste. Und es war die katholische Kirche, die die Familie Karls des Großen, ich glaube, es war in den Tagen seines Vaters, nahm und sagte, nein, ihr seid nicht nur Bürgermeister, ihr seid nicht nur Herzöge, ihr seid nicht nur ein Gesetz. Wir werden euch zum König der Franken machen und dann werden wir euch zum Kaiser der Römer machen. Und sie haben im Heiligen Römischen Reich die Erfahrung gemacht, dass sie diejenigen sind, die vorwärts gehen und die Führungskrise lösen. Und die katholische Kirche hat sich immer sehr stark auf die Europäische Union konzentriert. Und in der Tat haben mehrere Politiker eine wichtige Rolle dabei gespielt, die Europäische Union ins Leben zu rufen. Ich denke, dass Namen wie Schumann und Konrad Adenje denjenigen, die mit den Nachrichten vertraut sind, bekannt sein werden. Aber mehrere dieser Personen sind auf dem Weg zur Heiligkeit. Und ich glaube, insbesondere Schumann steht kurz davor, offiziell heilig gesprochen zu werden. Man muss schon bis zu Thomas More, dem Kanzler Heinrichs des VIII., zurückgehen, um den letzten Politiker zu finden, der von der katholischen Kirche so behandelt wurde. Und das war vor 500 Jahren. Sie sind sich also sehr bewusst, was in Europa vor sich geht, und sie haben das europäische Projekt sehr unterstützt. Ein neuer Papst und die stärkere Rolle der Katholiken werden also auf jeden Fall eine wichtige Rolle bei dem spielen, was wir in Europa erleben. Aber ich denke, Sie haben auch Herrn Armstrong zitiert. Das ist, glaube ich, ein perfekter Ort, um das hier abzuschließen und zu zeigen, dass die Offenbarung, Kapitel 17 und Vers 10, ich habe das schon erwähnt, dort steht, dass es 7 Könige gibt, 5 sind gefallen, einer ist schon da und ein anderer ist noch nicht gekommen. Diese Stelle verwirrt viele Menschen, denn warum heißt es, dass 5 gefallen sind, einer schon und der andere noch nicht gekommen ist? Und das verwirrte viele Menschen hinsichtlich der Identität des Tieres, weil sie dachten, dass die 5 Auferstehungen des Tieres in der Vergangenheit lagen, als Johannes auf der Bildfläche erschien. Aber das stimmt nicht. Stattdessen ist es in der Zeit eingefroren, in der dieses Buch offenbart werden würde. Gott kannte die Umrisse der gesamten Weltgeschichte, die Umrisse des gesamten Heiligen Römischen Reiches. Aber es gibt auch eine Prophezeiung, dass Gott während der 6. Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches die Offenbarung dieses Buches veranlassen würde. Und Gott arbeitet immer durch einen Mann, um das zu tun. Es ist also eine Offenbarung von Gott. Aber er arbeitete durch Herbert W. Armstrong und er schrieb mehrere Bücher. Wissen Sie, er schrieb Dinge wie »Wer oder was ist das prophezeite Tier?« Es ist einfach hervorragend, um zu verstehen, wer diese Tiermächte sind. Und es ist ein wirklich kurzes Buch und es ist wirklich einfach. Es ist vollgepackt mit Beweisen. Ich meine, er hat noch ein anderes Buch, »Beweis der Bibel«, in dem man beweisen kann, dass die Bibel wahr ist. Und das kann man sehr einfach und leicht tun. Wenn man das getan hat, dann kann man sehr einfach und leicht beweisen, wer oder was das prophezeite Tier ist. Und Gott hat genau offenbart, wann dies geschehen wird. Wir sehen also, was in Europa geschieht. Und wir sehen, dass all diese Zutaten genau so zusammenkommen, wie es die Bibel voraussagt, und dass wir all diese verschiedenen Aspekte dieses starken Führers haben werden. Jetzt haben wir diesen starken Führer nicht auf der Bühne. Aber ich meine, um die Metapher mit den Zutaten weiter zu missbrauchen, ich denke, man kann deutlich sehen, dass der Kuchen in der Entstehung begriffen ist, ob er nun zusammengemischt wird oder im Ofen ist. Ich bin mir nicht sicher, wo wir uns in diesem Prozess befinden. Aber die Zutaten, die in Ihrer Bibel prophezeit werden, sind bereits da. Sie können sehen, wie sich die biblischen Prophezeiungen bereits erfüllen. Sie können sehen, dass die Prophezeiungen zu diesem Thema bereits erfüllt wurden. Und das erlegt Ihnen eine Verantwortung auf. Das bedeutet, okay, wenn sich diese biblische Prophezeiung erfüllt, dann macht das dieses Buch wirklich wertvoll, denn es zeigt Ihnen, was in der Welt geschieht. Es wurde von einem lebendigen Gott geschrieben, der die Ereignisse vor Tausenden und Abertausenden von Jahren im Detail vorhersagt. Aber noch mehr als das. Gott sagt, dass er durch bestimmte Personen wirkt. Es gab eine bestimmte Zeit, in der dieses Buch offenbart werden sollte. Matthäus 17 und Vers 10. Jesus Christus selbst sprach von einem endzeitlichen Elias, der kommen würde, bevor er wiederkommen würde und der alles wiederherstellen würde. Er würde seiner Kirche durch diese Person die Wahrheit wiedergeben. Wenn Sie also eine erfüllte Prophezeiung sehen, dann müssen Sie sich diese Personen ansehen und Sie müssen sich ansehen, was Herbert W. Armstrong lehrte. Und dann wirkt Gott weiter durch einen Mann. Also müssen Sie sich ansehen, wer der Nachfolger von Herbert W. Armstrong ist. Können Sie beweisen, wer das ist? Wen benutzt Gott, um neue Wahrheiten zu offenbaren? Und wir haben mehrere Artikel des Chefredakteurs der Posaune, Gerald Flurry, zitiert. Und Sie können nachprüfen, was er geschrieben hat und sehen, wie Gott auch durch ihn wirkt. Ich denke also, dass all diese biblischen Prophezeiungen, und wir haben sie in den letzten Monaten oft angesprochen. Ich glaube, Philip Nice und ich haben dieses Thema etwas vertieft. Als wir vor ein paar Wochen die letzte Posaune-Ausgabe gelesen haben, all dies weist auf Gott hin und auf den Mann, den Gott benutzt, und auf das Werk, das Gott tut. Und wenn Sie sehen, dass sich die Prophezeiung in Europa erfüllt hat, dann ist das für Sie eine Verpflichtung zu handeln. Einer der ersten Schritte ist, sich selbst davon zu überzeugen. Und so haben wir im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von verschiedenen Materialien und Artikeln erwähnt. Der wichtigste, mit dem ich Sie zurücklasse, ist der jüngste Artikel von Herrn Flurry nach Trumps Sieg über Deutschland. Wir werden einen Link zu diesem Artikel in unsere Sendungsnotizen einfügen. Sie können all die verschiedenen Bücher und Broschüren, die ich heute erwähnt habe, auf unserer Website dieposaune.de bekommen, die wir Ihnen gerne kostenlos zusenden. Wir möchten, dass Sie sich nicht auf unser Wort verlassen, sondern sich selbst davon überzeugen. Nun, vielen Dank, dass Sie heute bei mir waren, Josué.
Danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
Und vielen Dank an George Haddad für Technik und Produktion. Wir melden uns bald wieder. Und bis dahin beobachten Sie weiter Ihre Welt. Thank you.